Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Antizyklik kann richtig Spaß machen und Antizyklik kann auch richtig viel Rendite bringen. Es gibt die Aktien einer der größten Volkswirtschaften Europas. Ehemals war es mal das bedeutendste Reich der Welt, derzeit sehr, sehr günstig. Die Rede ist von britischen Aktien, immerhin noch die Nummer 4, wenn es um das Bruttoinlandsprodukt geht in Europa. Es gibt allerdings auch einen Grund dafür, dass britische Aktien so günstig zu haben sind. Darüber sprechen wir heute. Legen wir los. So, man ist natürlich dieser Tage versucht, eigentlich nur noch über Inflation, über Iran, über Eskalation, Deeskalation und so weiter und so fort zu sprechen. Aber dann ist es am Ende nur noch Marktkommentar. Und deswegen möchte ich heute auch, wenn das vermutlich ein Thema ist, was die meisten nicht vorne auf der Agenda haben, heute mal über günstige Aktien sprechen. Und der britische Aktienmarkt ist günstig. Er ist sogar sehr, sehr günstig. Das Problem an der Sache, und deswegen kann das Fazit auch nicht lauten, hier bitte beherzt zugreifen, Chancen wird es aber dennoch geben, ist, dass es einen Grund dafür gibt, dass britische Aktien ziemlich günstig sind. Schauen wir zuerst auf die Vergangenheit. 10 Jahre ist es nun beinahe her. Am 23. Juni 2016 stimmte das Vereinigte Königreich mit 51,9 zu 48,1% für den Austritt aus der Europäischen Union. Und nun ist man bei Politikern gewohnt, dass sie nicht so gerne zurückschauen, wenn irgendwas nicht so gut geklappt hat. Und wenn, dann waren es immer andere Faktoren, die dafür gesorgt haben. Aber in dem Fall muss ich sagen, Analysten, deutschsprachig, englischsprachig, einige, denen ich sehr, sehr gerne zuhöre, haben sich sehr positiv zu diesem Brexit geäußert. Auch von denen kommt jetzt ziemlich wenig an Rekapitulation oder mal an einen kleinen Blick zurück, was hier wohl an der Einschätzung nicht gestimmt haben könnte. Das muss man niemandem vorwerfen. Man kann jetzt auch niemandem vorschreiben, dass er dann nochmal zurückschaut. Es wäre aber ganz interessant gewesen. Denn genau das, was die Kritiker und im Übrigen hat London, also dieser bedeutende Finanzplatz, ja eindeutig gegen diesen Brexit gestimmt, aber eine eher ländliche und, na sagen wir mal, politisch etwas aufgeladene Wählerschaft hat dafür gestimmt. Aus verschiedensten Gründen, zu viel Migration, zu viel Regulierung und. Dass die EU zu viel regulieren will, stimmt. Aber 10 Jahre später haben sich die positiven Effekte, die sich durch diesen Brexit ergeben sollten, alles andere als materialisiert. Das heißt, es gab keinen plötzlichen wirtschaftlichen Schock. Es gab eigentlich etwas noch viel Schlimmeres. Denn wenn man erstmal so einen Schock hat, also Lieferkettenproblematik und, dann kann man ja darauf reagieren und sich erholen. Aber wir haben eher eine langsame, wenn man so will, kumulative Erosion gesehen. Die hat sich über fast ein Jahrzehnt aufgebaut und sie ist jetzt noch in ihrer vollen Pracht vorhanden. Das wissen wir, weil es pünktlich zu diesem 10-jährigen Jubiläum mittlerweile einige Studien gibt, verschiedenster Häuser im Übrigen. Zum Beispiel eine Studie des National Bureau of Economic Research Ende 2025, die belegt, bis 2025 war das britische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 6-8% niedriger, als es ohne Brexit gewesen wäre. Investitionen lagen 12-18% niedriger, Beschäftigung 3-4% niedriger, Produktivität 3-4% niedriger. Das ist gewaltig viel. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, diese Zahlen kommen ja wie immer, das ist heute die Unterstellung Nummer 1, ja, das kommt aus politisch motivierten Quellen. Es sind reichlich Quellen. Es sind Ökonomen der Stanford University, des King's College London, der University of Nottingham und alle beschreiben diesen Brexit eigentlich etwas wie ein Phänomen. Man hat quasi vorsätzlich die Handelsbarrieren erhöht und man hat sich aus einer Phase der internationalen wirtschaftlichen Integration freiwillig zurückgezogen. Bloomberg Economics beziffert den jährlichen Kostenschaden durch den Brexit auf 100 bis über 200 Milliarden Pfund. Und das ist natürlich keine Randnotiz. Das ist eine strukturelle Belastung. Und die schlägt sich natürlich auch in den Unternehmensgewinnen wieder. Die findet sich in jeder Investitionsentscheidung wieder, in jeder Produktivitätskennzahl. Und wenn nicht investiert wird, wenn weniger eingestellt wird, dann zieht sich das natürlich bis unten hindurch. Und das ist das große Problem. Ausgerechnet die, die ganz überwiegend für den Brexit gestimmt haben, und da ist sicherlich keine Häme dabei, sind die, die jetzt am stärksten darunter leiden. Allerdings, und jetzt kommen wir mal zu der Sicht eines Anlegers, findet sich das natürlich auch in Form der Diskontierung in den Unternehmenswerten wieder. Sprich, die Aktien wurden massiv abgestraft und sind jetzt nicht mehr teuer. Der FTSE 100 handelt auf einem Forward-KGV, Zukunfts-KGV von 11, irgendwas. Zum Vergleich, das vom S&P 500 liegt bei 27. Das heißt also ein Abschlag von mehr als 50%. Und das ist sogar sehr günstig. Und was die Frage, die man sich stellen muss, ist, sind die Dinge, die jetzt gerade schlecht laufen, sind die leicht zu beheben oder nicht? Ich glaube, der größte Unsicherheitsfaktor, das glaube ich nicht, das wissen wir, ist, und das ist das Tragische nach wie vor, der Brexit. Jedes Jahr seit dem Brexit wurden Unternehmen gefragt, was ist aus eurer Sicht, aus eurer Warte, das größte Risiko für euch? Und der Brexit ist seitdem immer noch unter den Top 3, wird er immer wieder genannt. Das führt sich natürlich zwangsläufig, führt dazu, dass Investitionen verzögert werden, verlagert werden, Kapitalausgaben für Maschinen, digitale Umstellung, da hat Großbritannien ein ähnliches Problem wie wir. Allgemein die Digitalisierung nicht nur der Verwaltung, sondern auch vieler Unternehmen, Forschung, Entwicklung, all das betrifft das natürlich. Solange diese Form der Unsicherheit weiter besteht, und ich habe gerade jemanden gesprochen aus dem privaten Bereich, der sagt, das riskiert keiner. Zu sagen, wir machen den Brexit rückgängig, wird nach wie vor, denn die Argumente, die man damals ins Feld geführt hat, kann man natürlich einfach heute wieder ins Feld führen und sagen, ohne Brexit wäre alles noch viel schlimmer. Das heißt also, es wird sich vermutlich niemand jetzt trauen zu sagen, dass es eine Form der Rückabwicklung geben wird. Wenn das auch nur im Gespräch sein sollte, dann wären die Finanzmärkte sicherlich die ersten, die darauf sehr, sehr positiv reagieren würden. Die Ökonomen haben sich also diese Effekte angesehen und können das ganz wesentlich zurückführen auf die Unsicherheit, weil eben die Handelsbarrieren, die für viele Unternehmen heute bestehen, nach wie vor nicht geringer geworden sind. Und da hatte man vermutlich die eigene Verhandlungsmacht überschätzt, hat gesagt, das sind Weltunternehmen. Und das sind teilweise natürlich auch. Da wird das Ausland dann schon reagieren. Genau das ist aber eben nicht passiert. Noch dazu ist Großbritannien für das Ausland ein sehr viel unattraktiverer Arbeitsmarkt geworden. Also wir sprechen über Handel, wir sprechen darüber, dass Kapital einfach nicht mehr geflossen ist. Ausländische Direktinvestitionen, die das Vereinigte Königreich übrigens jahrzehntelang als Einfallstor in den europäischen Markt genutzt haben, sind zurückgegangen in diesem Zeitraum. Europäische Unternehmen haben ihre Investitionen in Großbritannien deutlich reduziert. Und britische Unternehmen haben Teile ihrer Aktivität aus dem Kontinent bzw. vom Kontinent abgezogen. Das musste sich im Aktienmarkt widerspiegeln. Das spiegelt sich auch wieder. Aber es ist eben nicht der Brexit allein. Wir sprechen über kurzfristig einen Belastungsfaktor, der allerdings auch andere Nationen treffen wird. Die Gefahr, dass Zinsen wieder steigen müssen. Die Energiepreise durch den Iran-Konflikt sorgen auch in Großbritannien dafür, dass die Inflationsrisiken klar steigen. Die 10-jährigen Gilt-Renditen liegen bei rund 5%. Das ist das höchste Niveau seit 2008. Und damit hat das Great Britain, das große Königreich, britische Königreich, die höchsten Staatsanleiherenditen der G7-Staaten aktuell. Das belastet logischerweise nicht nur die Staatsfinanzen, das belastet auch Hypothekenzinsen für Haushalte, das belastet Kapitalkosten für Unternehmen. KPMG erwartet für 2026 ein Konsumwachstum von lediglich 0,7% und Unternehmensinsolvenzraten befinden sich auf einem 30-Jahres-Hoch. Der Arbeitsmarkt schwächt sich weiter ab. Das Verbrauchervertrauen ist niedrig. Oxford Economics sieht aktuell nahezu keine Belege für einen nachhaltigen Wachstumstreiber und die Staatsausgaben haben jetzt in den letzten Jahren einen überproportionalen Anteil am Bruttoinlandsproduktwachstum getragen. Und das ist natürlich nicht das, was man will. Also, kurzum, wenn überwiegend der Staat investiert, mangels privater Investitionen, dann ist das natürlich ein Prozess, der sich irgendwann erschöpft. Und das ist die Realität, vor der der britische Aktienmarkt steht. Wie viel davon ist eingepreist? Das ist die Billionen-Dollar-Frage. Es ist in den letzten Jahren, das ist meines Erachtens nicht ganz passend, immer mal wieder eine Parallele zu Japan bemüht worden. Ja, hat eine gewisse Berechtigung. Japan war sehr lange sehr günstig bewertet, ist allerdings auch über 20 Jahre lang ein Platz gewesen, wo man einfach nicht investieren wollte, weil die Krise viel, viel länger dauerte, als man das erwartet hatte. Und was dann am Ende in Japan funktioniert hat, war ja eine Geldpolitik, die genau dann zu einer Erholung geführt hat, weil man gesagt hat, wir sind zwar hoch verschuldet, aber gegebenenfalls müssen wir einfach uns noch höher verschulden. Und es erscheint derzeit eher unwahrscheinlich, es spricht wenig dafür, dass Großbritannien diesen Weg aktuell gehen will. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dafür sei das Land zu stolz. Ich weiß, das ist natürlich auch nicht so einfach. Wenn du sowieso schon die höchsten Zinsen zahlen musst, dann kannst du nicht einfach sagen, das war etwas anderes in Japan. Dann kannst du nicht einfach sagen, ja, wir werden aber jetzt uns noch höher verschulden. Also das macht man in einem Niedrigzinsumfeld, nicht in einem Hochzinsumfeld. Von daher ist der Handlungsspielraum ein überschaubarer. BlackRock hat letzte Woche formuliert, die Bewertungen in Großbritannien seien sehr attraktiv, relativ gesehen zu den USA. Bis dahin klang das noch ganz gut, dann kommt allerdings noch hinterher, aber sie sehen wenig kurzfristige Katalysatoren, die eine Neubewertung auslösen könnten. Das ist wahrscheinlich schon das Fazit, was man derzeit als abschließendes ziehen muss. Also es gibt natürlich Katalysatoren, die den Unterschied machen können. Zinssenkungen werden kurzfristig eher unwahrscheinlich. Der Iran-Krieg hat diesen Zyklus eindeutig, zumindest mal vorerst unterbrochen. Das kann aber sehr schnell sich wieder ändern. Und ich glaube, Großbritannien wäre einer der Hauptverlierer höherer Energiepreise, einer höheren Inflation und potenziell höherer Zinsen. Wäre aber damit umgehend natürlich auch einer der Hauptgewinner, wenn sich diese Situation wieder auflösen würde. Ein zweiter Schritt ist wahrscheinlich unabdingbar. Den Brexit rückabzuwickeln, vielleicht zwei Generationen später, wenn keiner der handelnden Personen mehr da ist. Aber erscheint unwahrscheinlich. Aber das zum zweiten Mal erscheint unwahrscheinlich. Aber ist egal. Wollt ihr hier eh keinen Pulitzer-Preis für diese Folge haben. Aber es wird eine Annäherung an die EU geben müssen. Das ist das politisch heikelste Thema. Und wir sehen, wie instabil die Regierungen sowieso schon derzeit sind in Großbritannien. Aber es ist ökonomisch vermutlich unumgänglich. Und selbst die Andeutung einer Annäherung könnte hier bereits ein Katalysator für steigende Aktienkurse sein. Hier geht es ja ganz wesentlich um die Verbesserung beim Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Egal, ob wir über Dienstleistungen sprechen, über Regulierung, über gegenseitige Anerkennung von Standards. Also all das, das hat man natürlich auch in Brüssel nicht vergessen, was da 2016 erzählt wurde, was für eine Institution Brüssel sei und wie sinnvoll es doch nur sein könnte, hier auszusteigen. Und dementsprechend hat man sich auch relativ hart gezeigt, wenn es hier um Verhandlungen ging, weil schlicht und einfach die britische Volkswirtschaft jetzt auch nicht mehr das Gewicht hat, dass damit besonders viel Verhandlungsgewicht einherginge. Was vermutlich für uns als Anleger am ehesten darauf hindeutet, dass man zumindest den britischen Aktienmarkt im Auge behalten soll und vielleicht bei dem ein oder anderen Unternehmen, dann aber eher bei Einzelunternehmen als bei den Indizes, wirklich nochmal sich einige vornimmt. Und das werde ich auch hier gerne im Kanal nochmal in einer separaten Folge machen. Ja, also gerne diesen Podcast jetzt abonnieren. Ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, in 2 oder 3 Wochen, ich muss das ein bisschen vorbereiten, dann schauen wir mal auf 3, 4 britische Aktien ganz konkret drauf. Denn es gibt einen Indikator, der schlägt schon so ein bisschen an. M&A-Aktivität. Wir sehen, dass günstig bewertete britische Unternehmen gekauft werden, übernommen werden und auch von ausländischen Unternehmen. Nicht nur, auch von Private Equity zum Teil, aber das ist ein Hinweis darauf, dass der Markt wirklich günstig ist. Wo die konkreten Chancen liegen, darüber sprechen wir also. Ja, ich weiß nicht, ob ich es in 2 oder in 3 Wochen schaffe. Und bis dahin nochmal das Fazit: Der Aktienmarkt ist günstig. Zweifellos, aber die aktuelle Bewertung ist vermutlich auch gerechtfertigt und es braucht klare Katalysatoren und da reicht die günstige Bewertung. Die hat noch nie irgendwo gereicht, dass ein Markt günstig ist. Es kann Ewigkeiten falsch sein, genauso wie ein Markt Ewigkeiten überbewertet sein kann. Das reicht nicht für einen Einstieg, da braucht es ein bisschen mehr. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis dahin, macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.